den Tabitha dann predigen wird. Und dieser Text stammt aus dem Jona-Buch. Wir befinden uns in der Jona-Reihe. Ihr seht es hier hinter mir. Vielleicht ist der Text für dich jetzt komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Du weißt gar nicht, worum es eigentlich geht. Irgendwie wärst du mitten in eine Situation hineingeschmissen. Das ist vollkommen okay. Tabitha wird uns das dann richtig gut erklären. Ich lese einfach den Text und ihr könnt zuhören. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht müssen wir dann nicht sterben. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Das Los fiel auf Jona und sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese große Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was sind deine Geschäfte? Wo kommst du her? Was ist deine Heimat? Zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und fragten ihn: Wie konntest du sowas tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land irgendwie zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte noch heftiger. Da beteten sie zum Herrn: Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern. Rechne uns seinen Tod nicht ein als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und sie warfen ihn ins Meer. Und sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn, sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Das sind Worte, die vielleicht ganz abstrus sind, aber es sind Worte von einem Gott, von dem wir glauben, dass er lebt und dass er zu uns sprechen möchte durch Tabitha.
Ihr Lieben, ihr habt es schon gesehen und gehört. Wir befinden uns in unserer neuen Predigtserie Jona. Und wenn du vor 2 Wochen nicht da warst, dann fragst du dich wahrscheinlich, wer ist jetzt wie in dem Schiff und was geht hier eigentlich vor sich? Ich möchte noch mal kurz sagen, wo wir sind. Jona ist ein Mann Gottes, ein Prophet, und er bekommt von Gott einen Auftrag. Gott sagt zu ihm: Jona, geh in die große Stadt Ninive. Ninive, das ist eine Riesenstadt, und das Volk, was in dieser Stadt wohnt, das sind Feinde von dem Volk von Jona, die Assyrer. Ein unglaublich brutales Volk, ein gottloses Volk. Und Gott sagt zu Jona: Geh zu diesem Volk und sag ihnen, dass sie umkehren müssen von dem, was sie tun, von dem Bösen, was sie tun. Das ist die erste verrückte Tatsache, was Jona hier für einen Auftrag bekommt. Und das zweite Verrückte ist, und das haben wir vor 2 Wochen gehört, Jona ist es nicht so ganz geheuer und er sagt Gott: Warum soll ich das überhaupt machen? Wieso soll ich zu meinen Feinden gehen? Und er unternimmt was Krasses. Er sagt: Gott, ich fliehe vor dir. Und er nimmt sich ein Schiff. Ja, vielleicht nicht das hier, aber so ähnlich könnte ich das vorstellen. Und er steigt in dieses Schiff ein nach Tarsis, das ungefähr 4000 Kilometer von dem Ort, wo er gerade ist, entfernt. Also so weit weg wie möglich. Das war damals, ja, da hatten die noch keine Flugzeuge. Wahrscheinlich das Ende der Welt. Und Jona steigt in dieses Boot und flieht vor Gott und von dem Auftrag, den er da bekommen hat. Und da sind wir eigentlich dann schon mitten in der Geschichte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als du die Geschichte gehört hast, was Jona hier gerade erlebt. Mir sind Schiffe nicht so geheuer, sage ich ganz ehrlich, da fliege ich lieber, weil alles, was so mit Wasser und Ertrinken und ist nicht so meins. Und jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal von dem Film Titanic gehört. Und dieser Film, den hatten wir mal als Videokassette noch, nicht als DVD zu Hause. Und ich wollte ihn immer angucken. Aber meine Eltern haben das sehr genau genommen mit der Altersbegrenzung, ist ab 12. Und deshalb durfte ich ihn auch wirklich erst ab meinem 12. Geburtstag anschauen. Und ich habe wirklich an meinem 12. Geburtstag dann den Film angeguckt. Und als ich den dann angeschaut habe, habe ich gemerkt, okay, krass, ist vielleicht gut, dass er ab 12 ist. Nee, er hat mich ziemlich verstört und auch faszinierend. fasziniert, aber ich fand es einfach krass zu sehen, wie dann dieses riesen Kreuzfahrtschiff, ja, was überhaupt nicht untergehen kann, untergeht und die Menschen ertrinken. Dieses Schiff ist keine Titanic. Das Schiff, wo Jonah gerade drin ist, ist keine Titanic, sondern irgendwie so ein kleines Schiffchen. Und deshalb kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass bei dem Sturm, von dem wir gerade gehört haben, dass der tobt, dass dieses kleine Schiffchen wie so eine Nussschale auf dem Ozean hin und her treibt. Und ich möchte euch heute mit in diese Geschichte mit reinnehmen anhand von drei Punkten. Wir werden darüber reden, über verschlossene Augen. Wir möchten über geglaubte Lügen sprechen und selbstlose Liebe. Und ich möchte mit euch in den ersten Punkt gehen, verschlossene Augen. Stellt euch das mal vor, ja, versucht euch mal ein bisschen in die Geschichte einzutauchen. Wir haben hier einen Jonah, wir haben die Seeleute, die dieses Schiff irgendwie versuchen zu lenken und es pfeift unwahrscheinlich. Der Wind ist stark und das Schiff knarscht und die Seeleute, sie rufen und schreien. Dazu ganz kurz erstmal ein Exkurs, wer diese Seeleute überhaupt sind. Das Schiff ist unterwegs nach Tarsis. Und Tarsis, das ist eine phönizische Kolonie in Spanien. Und die Phönizer, also die Seeleute, die da in diesem Boot sind, die waren damals ganz, ganz doll bekannt für ihren Handel und für ihre Schiffe. Ja, dass sie sehr tüchtig waren. Mit Seefahrt kannten die sich aus. Das waren also tüchtige Männer. Das waren keine Memmen in dem Sturm, die bei jedem Wind Panik kriegen, sondern es waren Leute, die haben schon viel erlebt. Und diese Männer, diese gestandenen Seeleute fangen voller Panik an, ja? Und sie schreien und sie rufen und sie wissen sich nicht zu helfen und rufen ihre Götter an. Und die Phönizier, das war ein Volk, das hat an ganz viele verschiedene Götter geglaubt. Und deshalb ruft so irgendwie jeder zu einem anderen Gott. Und Daniel hat es schon in seiner letzten Predigt gesagt, Not lehrt beten. Und das ist was die Seeleute hier aktiv verstehen und merken. Sie spüren, hier passiert gerade irgendwas, das kann ich nicht mehr verhindern, da habe ich keine Macht drauf. Und vielleicht kennst du das, selbst wenn du jetzt hier bist und sagst, boah, ich kenne Gott noch gar nicht, ich habe mit Gott noch gar nicht viel zu tun, dass du gerade in Momenten in deinem Leben, wo du spürst, da komme ich nicht weiter, dich an einen Gott wendest und sagst, boah Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir doch, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und genauso geht's den Seeleuten hier. Und es ist ein furchtbares Durcheinander, weil irgendwie scheint es nicht so wirklich zu helfen. Der Sturm wird nicht weniger. Und was tun die Seeleute? Sie werfen ihre ganze Ladung über Bord, alles, was sie haben an Hab und Gut, und schmeißen es weg, um das Schiff zu erleichtern. Was für ein Chaos. Wir haben gerade von dem Jonah gehört. Wo ist der eigentlich in der ganzen Geschichte? Jonah hat sich im Untersten des Schiffes zurückgezogen. Und er schläft. Seelenruhig hat er seine Augen geschlossen. Ich stelle mir das so vor, dass er so ein bisschen eingewickelt ist in einem Sacktuch und schläft vor sich hin. Jonah bekommt nichts mit von dem, was um ihn herum passiert. Nichts. Und ich frage mich immer wieder, wie kann der Typ eigentlich bei diesem Gepfeife und Sturm schlafen? Wie funktioniert das? Also das muss man doch merken. Und der Kapitän von dem Schiff, der kommt zu Jonah, der ist genauso darüber verzweifelt und sagt, hallo Jonah, er weckt ihn auf. Wie kannst du schlafen? Siehst du nicht, dass wir nicht weiterkommen? Und hey, du bist doch ein frommer Mann, kannst du vielleicht mal zu deinem Gott beten, dass er uns vielleicht helfen kann? Aber Jonah scheint es nicht zu interessieren. Warum auch? Jonah hatte irgendwie einen anstrengenden Tag hinter sich. Ja, wahrscheinlich ist er noch ziemlich genervt von diesem ganzen Auftrag, den er da überhaupt bekommen hat, von einem Gott, der sagt, er soll zu seinen Feinden gehen, in die Stadt und sagen, sie sollen umkehren. Ja, was soll das überhaupt? Und irgendwie scheint dieser Schlaf so ein bisschen ein Schlaf von Selbstmitleid zu sein. Er zieht sich so zurück, ist passiv, irgendwie emotional, vollkommen überrollt von seiner Situation, die für ihn so schlimm ist. Und ich habe mich gefragt, als ich den Text gelesen habe, was ist eigentlich mit dem Typen los? Wie kann man eigentlich so selbstsüchtig sein? Und wie kann es eigentlich sein, dass ihm diese Menschen um ihn herum so egal sind, dass er sich zum Schlafen zurückzieht, während die Seeleute machen und tun, um diesen Sturm zur Ruhe zu bringen? Und ich habe darüber nachgedacht und in dem Moment kam mir eine Situation vor Augen und das habe ich vor ein paar Wochen erlebt und ich möchte es euch kurz erzählen. Ich bin vor ein paar Wochen in Auerbach von einem Besuch nach Hause gelaufen und wer es noch nicht weiß, ich wohne mit meinem Mann in Auerbach und ich hatte irgendwie so ein ziemlich schweres Gespräch hinter mir und es war so ein bisschen, ich war irgendwie davon angenervt und mir ging es nicht gut und ja, irgendwie war ich da irgendwie noch so drin gefangen und dann hat mich noch irgendwie so ein Autofahrer angehupt, ja, der, was auch immer der von mir wollte, keine Ahnung, und so was dann noch obendrauf kam, war, dass es einfach noch in Stürmen, in Strömen geregnet hat. Was jetzt nicht so schlimm war, weil ich hatte einen Schirm mit dabei. Aber ich bin dann so das letzte Stück nach Hause gelaufen und dann habe ich gemerkt, okay, vor mir da läuft eine Frau, eine ältere Frau mit einem Rollator und die hat da so Einkäufe drauf gehabt. Und ich habe gesehen, sie hat keinen Schirm mit dabei. Und dann, ich bin da so weitergelaufen und da sie so langsam war, hatte ich genügend Zeit, über Folgendes nachzudenken. Ich könnte jetzt zu der Frau hingehen und könnte ihr anbieten, dass sie mit unter meinen Schirm kommen kann und dass ich ihr helfen könnte, den Rollator weiterzuschieben. Ja, weil scheinbar hat sie in meiner Richtung gewohnt, zumindest diesen Berg hoch. Und vielleicht würde sich ein Gespräch anbieten, ja, keine Ahnung, wer ist diese Frau, vielleicht ist sie alleine. Und ich habe so überlegt und ich bin weitergelaufen. Und ich habe sie schnell eingeholt und ich lief neben ihr und ich bin vorbeigelaufen. Ich habe sie überholt und ich bin vorbeigelaufen. An dem Moment, wo ich die Tür aufgeschlossen habe bei mir zu Hause, wusste ich, Tabitha, du hättest stehen bleiben sollen und du hättest sie zumindest fragen können, ob sie vielleicht deine Hilfe braucht. Und ich hätte in dem Moment sogar noch umkehren können, aber ich habe es nicht gemacht. Und die Situation hat mich lange, lange, lange nicht losgelassen. Und die Frage ist heute, wer ist mein Nächster? Und in dem Moment wusste ich, dass diese Frau meine Nächste gewesen wäre, die vielleicht meine Hilfe gebraucht hätte. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte weder einen Termin danach, noch hat jemand auf mich gewartet. Ich bin an diese Frau vorbeigegangen, weil sie mir einfach egal war. Und weil ich mit meinen Sachen so beschäftigt war, dass ich einfach keinen Bock drauf hatte, ja, jetzt mich irgendwie mit dieser Frau abzugeben. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst. Wahrscheinlich kennt jeder von uns so eine Situation. Und in uns allen, davon bin ich fest überzeugt, steckt so ein schlafender Jona. Immer wieder. Wir kennen so Momente, wo wir so mit uns selbst beschäftigt sind und so genervt sind von dem, was wir vielleicht erleben, dass uns Menschen um uns herum eigentlich eher eine Last sind. Und es sind vielleicht sogar Menschen in deinem Umfeld, vielleicht mal dein Ehepartner oder deine Kinder, auf die du irgendwie lieblos reagierst, weil du einen Scheißtag hattest. Vielleicht merkst du das, wenn du auf Arbeit manchmal bist, ja, dass du so wenig Lust darauf hast, dass du einfach nur hoffst, dass der Tag irgendwie schnell rum ist, ohne dass du dich mit irgendjemandem von deinen Kollegen abgeben musst oder dir irgendeine Story anhören musst. Und mich schockiert es manchmal so. Mich schockiert es manchmal so aus meinem eigenen Leben. Und ich stehe wie manchmal so neben mir selber und sage, wie kannst du so gleichgültig sein? Wie kann es dir so egal sein, wie es anderen Menschen geht? Wie kann dir das egal sein? Und du weißt irgendwie, dass es da Menschen gibt, die dich brauchen oder denen du helfen könntest, die dich lieben. Und mir sind sie trotzdem so egal. Weil ich mich um meinen Scheiß drehe und um das, wie es mir geht. Und mich da vollkommen reinigle und meine Augen verschließe wie so ein Jona und nichts tue. Und die Frage ist, warum ist es so? Warum ticken wir so? Und warum, ja, wenn wir nochmal zu Jona hier in der Geschichte zurückgehen, ihm geht es ja irgendwie ähnlich. Ja, er igelt sich irgendwie in seinem so ein und hat keinen Blick für seine Mitmenschen. Und warum ist es in seinem Leben so? Warum ist es in unserem Leben so? Ich glaube, weil es Lügen gibt, an die wir glauben und die für uns in unserem Leben irgendwie zu einer großen Wahrheit geworden sind. Und das ist der zweite Punkt, über den wir heute sprechen, das ist geglaubte Lügen. Und wenn wir uns so ein bisschen in den Text und in die Einstellung, die Jona irgendwie hat, vertiefen, dann spüren wir diese Einstellung zum Leben von ihm und diese Lügen in seinem Leben sehr stark. Ja, wir sind jetzt gerade hier, wo der Kapitän zu Jona gekommen ist und gesagt hat, hey, aufwachen, hallo. Und Jona, der wacht auf und geht hoch zu den Seeleuten. Die Seeleute sind gerade dabei, ein Los zu werfen. Das haben wir vorhin gehört in der Geschichte, weil das war früher so was ganz Übliches, wenn man irgendwie sich nicht weitergeholfen hat. Ja? Und wenn sie haben irgendwie gespürt, irgendjemand muss ja schuld sein an diesem Unglück. Und deshalb werfen sie ein Los, wer das sein könnte. Und Jona ist der Name, der auf dem Zettel steht. Ja, ich habe heute mal ein Bild, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Die haben damals jetzt wahrscheinlich nicht, wie wir das kennen, mit Zetteln ausgelost, sondern anders. Aber es kommt ganz klar raus, Jona, du bist schuld an diesem Sturm. Und wir haben das vor 2 Wochen gehört, was in der Bibel steht, dass Gott den Sturm schickt, weil Jona wegrennt und ungehorsam ist. Und als es rauskommt, bestürmen die Seeleute Jona mit Fragen. Sie sagen, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Ich finde das sehr interessant hier. Ja, man wird da denken, wenn jetzt rauskommt, Jona ist der Schuldige an dem ganzen Schlamassel, dass die Seeleute anfangen, hallo, ja, was machst du? Nur wegen dir sind wir hier, komm, zack, über Bord. Das Krasse ist, was sie machen, ist, dass sie ihn unglaublich viele Fragen stellen. Und was noch interessanter ist, diese ganzen Fragen, das sind alles Identitätsfragen. Sie fragen, wer bist du? Was ist dein Job? Was ist dein Zuhause? Welche Abstammung hast du? Und die Antworten von Jona lassen ziemlich gut erkennen, wie dieser Mann tickt. Er sagt, und ich habe das heute mal so ein bisschen in zwei Punkte aufgeteilt, das Erste, was er sagt, ist, ich bin ein Hebräer. Ich bin ein Hebräer. Und das haben wir auch schon gehört. Jona, das ist so ein heimatverliebter Nationalist, der liebt sein Land Israel über alles und er ist stolz darauf, ein Jude zu sein. Und das ist genau das, was er auch seinen Seeleuten mitteilt. Ja? Er sagt, ich gehöre zu diesem Volk. Und das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt und das ist ja auch nicht schlimm. Aber das Interessante ist, die Seeleute haben ihm hier 5 Fragen gestellt und die letzte Frage davon war, zu welchem Volk er gehört. Und noch krasser ist, dass die Seeleute sich gerade in einer krassen Situation befinden und dieses Schiff scheint unterzugehen. Aber bevor Jona die Frage beantwortet, ja, warum das so ist, beantwortet er zuallererst die Frage, zu welchem Volk er gehört. Und wir spüren so ein bisschen bei Jona, dass seine Nationalität irgendwie seine Identität zu bestimmen scheint. Und aus diesem Grund weigert sich dieser Mann, zu einem Volk zu gehen, was ihm eigentlich vollkommen fremd ist. Zu einem Volk, das nichts mit seinem Volk zu tun hat, was gehasst wird von seinem Volk. Die haben einfach nichts miteinander zu tun. Und deshalb widersetzt Jona sich ganz bewusst diesem Gott. Und auch in diesem Boot hebt er dieses Schild wieder hoch. Ich bin ein Hebräer. Und wir spüren an seiner ganzen Art, wie er hier umgeht in dieser Situation, dass die Menschen um ihn rum, ja, die Phönizier, die wieder zu einem anderen Volk gehören, die hier tun und machen, um das Leben zu retten, auch das von Jona, dass die ihn irgendwie nicht groß interessieren. Und wir finden in dem Text keine Situation, wo er mal aktiv wird und auf die Seeleute hinzugeht. Ja, die Seeleute fangen an, ihn zu fragen und sich für ihn zu interessieren. Er handelt komplett konträr zu den Seeleuten, die ihn kennenlernen möchten, die ihn verstehen möchten. Und mit dieser Haltung sagt Jona, und das ist die erste Lüge, ich bin was Besseres. Weil er gibt sich ein Alleinstellungsmerkmal und er kategorisiert irgendwie die Menschen und steckt sie in so eine Schublade rein. Und definiert sich ganz klar über seine ethnische Herkunft. Und ich habe dann irgendwie ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, krass, das, was Jona hier eigentlich tut, das hat rassistische Züge. Da kann man schon fast von Rassismus sprechen. Weil Rassismus bedeutet, dass es in meinem Leben Menschen gibt, die anders sind als ich, die vielleicht zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben, die ein Merkmal haben, was ich nicht habe. Und ich stecke sie irgendwie in eine Schublade, bewerte sie und werte sie dadurch dann ab. Und ich weiß, dass es ein brenzliges Thema ist, und ich möchte trotzdem euch kurz was erzählen, was mir auf der Arbeit, manche von euch wissen es noch, ich bin nebenbei noch bei TK Maxx am Arbeiten in Zwickau, das ist so ein Klamottenladen, und da ist mir zu dem Thema letztens was passiert. Wir hatten so eine Spendenaktion zum Weltkindertag und es ging darum, deutschen Kindern hier oder Kindern, die in Deutschland leben, 1 Euro zu spenden. Und du konntest dann einfach beim Einkauf dem Einkauf 1 Euro hinzufügen. Und dann habe ich halt immer so gefragt, die Kunden, die gekommen sind, ja, möchten Sie vielleicht im Einkauf 1 Euro hinzufügen für Kinder, die in Deutschland in Armut leben? Und das Krasse ist, und es hat mich jedes Mal irgendwie krass schockiert, war, dass viele mich angeguckt haben und gesagt haben, ja, aber nur für die deutschen Kinder, sonst nicht. Und es waren keine unüberlegten Sätze, weil das kam wirklich oft in diesen 3-4 Wochen, wo wir diese Aktion hatten. Und das ist eine Bemerkung, aber das ist im Grunde eine rassistische Bemerkung, weil es darum geht, dass es Kinder gibt, die in Deutschland leben, die diesen Euro-Spende nicht verdient haben. Und lasst uns kurz darüber sprechen, was das bedeutet. Im Endeffekt ist so ein Satz und so eine Aussage ausländerfeindlich. Und wenn du dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigst, dann wirst du feststellen, dass das bei uns in den neuen Bundesländern wieder zunimmt. Und eine Studie, die Leipzig veröffentlicht hat, eine Universität in Leipzig, die besagt gerade, dass es mittlerweile 31% der Menschen hier gibt in Ostdeutschland, die Ausländern feindlich gegenüberstehen. 31%. Und ich weiß, dass es jetzt nur eine Zahl ist und es ist eine Studie und es ist eine Aussage. Aber ich frage uns und ich frage mich auch, wie behandle ich eigentlich die Menschen, die hier in unserem Land Schutz suchen? Wie behandle ich diese Menschen, die hier nicht aufgewachsen sind? Was denkst du persönlich über diese Menschen? Und ich will, wie gesagt, auf dem Thema nicht rumreiten, aber wie geht's dir, wenn du darüber nachdenkst, dass es Menschen gibt, immer noch, die vor den Grenzen Europas Not leiden und in Not sind und in irgendwelchen katastrophalen Umständen hier leben? Und ich möchte euch ein Beispiel mitgeben von dem Flüchtlingslager Moria, das ist auf den griechischen Inseln, auf der Insel Lesbos, und das wird in der Presse als das schlimmste Lager momentan in Europa bezeichnet. Und dieses Lager, das ist eigentlich für 3000 Menschen ausgelegt und mittlerweile wohnen dort 12.000 Menschen. Und die Einrichtungen sind so überfüllt, dass neue Flüchtlinge sich irgendwo im grünen Platz suchen. Und alle wissen, wenn der Winter kommt, dann besteht uns da eine humanitäre Krise bevor. Dann gibt es keinen Platz mehr für diese Menschen. Und was ich auf den Bildern zuallererst sehe, und ich weiß, viele von uns, oder vielleicht kennst du das, dass du Angst hast oder dass du Sorge hast, aber zuallererst sehe ich auf diesen Bildern Menschen, die Schutz brauchen und Hilfe brauchen. Und mich hat es die letzten Wochen einfach sehr beschäftigt, weil ich glaube, es ist eine Lüge und es macht mich wütend, dass es scheinbar das Denken gibt, dass Kinder, die hier in Deutschland leben, es nicht verdient haben, eine Eurospende für ein warmes Mittagessen zu bekommen. Weil wer hat das Recht von uns, zu sagen, wer was verdient hat und wer nicht? Und Jonas steckt in was Ähnlichem drin. Er sagt, ja, für ihn gibt es irgendwie Menschen, die Gottes Erbarmen nicht verdient haben. Und deshalb sagt er, gehe ich nicht zu dieser Stadt, die haben das nicht verdient. Und das Krasse ist, dass die Bibel bei diesem Thema sehr, sehr klar ist. Und ich möchte euch eine Stelle aus dem Neuen Testament, aus Römer 2, Vers 11 vorlesen. Es ist eine Aussage, da steht, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Und andere Übersetzungen in so ein bisschen moderneren Worten übersetzen das mit, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Gott bevorzugt niemanden. Keiner steht vor ihm irgendwie schlechter da. Du und ich. Menschen in anderen Ländern oder mit einer anderen Hautfarbe. Und es geht weiter darüber hinaus, dass wir heute über Menschen nachdenken, die vielleicht nicht in Deutschland wohnen, sondern das geht dahin zu deinem Nachbar, der sich vielleicht oft anders verhält, als du dir das wünschst. Und es geht zu deinem Chef, der vielleicht an dir rumnörgelt. Und es gilt auch deinem Ehepartner, der dich vielleicht in der letzten Woche enttäuscht hat. Und ich merke, wenn, ich hatte es letzte Woche wieder, wo ich von meinem Mann enttäuscht war und ich spüre ein Verhalten in mir, das dann sagt, also spinnst du eigentlich? Ich hätte in der Situation viel besser reagiert. Du hättest doch wissen müssen, wie es mir geht. Und ich spüre, ich erhebe mich über ihn drüber und stelle mich an sein, ja, einfach als was Besseres da. Ich bin was Besseres. Ich habe mehr verdient als du. Und ich glaube, dass dieses Denken eine große Lüge ist, die wir immer wieder in unserem Leben leben. Dass es Menschen gibt, die es irgendwie nicht verdient haben, dass wir uns mit ihnen abgeben, die uns irgendwie egal sind, die einfach anders sind als wir, die nicht in unser Weltbild passen. Und dass wir deshalb die Augen vor ihnen verschließen und nicht auf sie zugehen. Und das ist die erste Lüge von Jonah, die er hier glaubt. Ich bin was Besseres. Und die zweite Lüge, die möchte ich euch auch noch mit reinnehmen, die betrifft Jonas Glaube. Das ist die zweite Aussage, die er hier macht. Er sagt zuerst, ich bin Hebräer, und als zweites, und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Als zweiter Fakt, auf die vielen Fragen von den Seeleuten, sagt Jonah, an welchen Gott er hier glaubt. Und er spricht viele Worte über diesen Gott. Ja, er sagt, das ist ein Gott des Himmels, der hat die Erde geschaffen, das Meer geschaffen, also ist so der Schöpfer von allem. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich würde denken, wenn hier so ein Mann ist, ja, der sagt, an wen er glaubt, das ist ein gläubiger Mann, dann würde man doch irgendwie erwarten, dass er in dieser ganzen Situation das irgendwie nutzt, ja? Dass er einfach anfängt zu beten. Weil wenn Gott das Meer geschaffen haben soll, dann ist er doch auch mächtig genug, so einen Sturm zu stillen. Aber das Krasse ist, dass Jonah schweigt. Er spricht zwar über Gott, aber nicht einmal spricht er mit ihm. Nicht einmal versucht er, mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. Jonah, dieser Prophet hier, dieser fromme Mann, suggeriert damit eigentlich, dass Gott die Situation eh nicht verändern kann. Und deshalb ist die zweite Lüge, an die Jona glaubt, Gott kann das nicht. Gott kann das nicht. Und wir spüren es so ein bisschen in der ganzen Story von Jona, dass Jona so ein ziemlich erbärmliches Bild von Gott malt. Von einem Gott, der nicht mächtig ist, der irgendwie keinen Plan davon hat, ja, was es bedeutet, zu einem fremden Volk nach Ninive zu gehen. Der sich auch nicht für die Situation interessiert, in der wir gerade sind, wo das Schiff zu untergehen scheint und die Menschen sterben. Und selbst später, als die Seeleute Jona übers Meer schmeißen, betet nicht Jona, dass er gerettet wird, sondern die Seeleute fangen an zu beten. Die einzigen in dieser Geschichte, die beten, sind tatsächlich diese phönizischen Seeleute. Ja, sie erinnern Jona sogar noch daran, zu beten. Und sie erwarten irgendwie von einem Gott. Sie erwarten von Gott, dass er ihn aus dieser Situation rausholen kann. Während Jona keinerlei Erwartungen an Gott hat. Und wisst ihr, was es ist? Das ist frommer Unglaube. Eigentlich glaube ich an Gott und ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich lese meine Bibel. Ich bete, ich rede zu Gott. Aber dass Gott aktiv in meinem Leben interessiert ist und was mit meinem Leben zu tun hat, das glaube ich nicht. Und woran erkennst du, dass frommer Unglaube in deinem Leben ist? Das erkennst du daran, dass du zwar sagst, dass Gott in deinem Leben ist und dass er dich versorgt, aber dass du dich sorgst. Darin, dass du zwar sagst, dass Gott alle Macht hat, aber nicht daran glaubst, dass er deine Situation oder die Situation von deinem Mitmenschen verändern kannst. Und ich weiß aus meinem Leben, dass es wahrscheinlich keinen Tag gibt in meinem Leben, an dem ich nicht sorge. Und krass formuliert sagen wir damit als Menschen, und das geht es besonders an die Frommen unter uns, die an Gott glauben. Du sagst zwar, dass du alle Macht im Himmel hast, aber du hast sie eben nicht. Du bist nicht mächtig. Und ich möchte dich heute fragen, erwartest du noch, dass Gott was in deinem Leben tun kann? Erwartest du noch, dass er deine Situation verändern kann? Glaubst du, dass wenn du vielleicht an einem Tag für eine Person betest, dass Gott tatsächlich ganz aktiv in das Leben von dieser Person eingreifen kann? Und wenn Gott so ein Gott ist, von dem Jona da spricht, der, wie wir es in der Bibel lesen, mit einem Wort die ganze Welt erschaffen hat. Warum glauben wir dann nicht, dass er mächtig genug ist, in unser manchmal so kleines, armseliges Leben einzugreifen? Oder es mit ganz einfachen Worten von John Eldridge zu sagen, das ist ein Autor. Und er sagt, es scheint fast lächerlich, das nochmal extra zu betonen. Aber lass es mich ganz deutlich sagen. Macht ist kein Thema, wenn es um Gott geht. Seine Ressourcen sind unerschöpflich. Macht ist kein Thema, wenn es um Gott geht. Und wir treffen uns hier irgendwie alle 2 Wochen zum Gottesdienst und über einen Gott nachzudenken, der mächtig ist und der in unserem Leben wirken möchte. Und wir sagen, dass wir an einen Gott glauben, der Leben verändern kann, der Not lindern kann, der in Krankheit da ist, der uns sieht und der sich für uns als Menschen interessiert. Und trotzdem leben wir ein Leben, was genau dem widerspricht. Und es geht zuallererst an mich und das merke ich in meinem Leben. Und vielleicht spürst du das an Punkten auch, wo du spürst, da gibt es Probleme und da gibt es Dinge, die halten mich ab, eigentlich richtig zu leben. Die halten mich davon ab, meinen Nächsten zu sehen. Und Gott hat in dem Ganzen irgendwie nichts zu tun. Und dieses Nabelschau halten und dieses fokussiert sein auf meine Probleme und auf die Dinge, die mich beschäftigen, halten mich davon ab, zu der Frau zu gehen, von der ich euch am Anfang erzählt habe, zu der Frau, die mich in dem Moment vielleicht gebraucht hätte und der ich durch eine ganz einfache Geste zeigen hätte können, dass ich ihr helfen möchte. Und irgendwie habe ich aber gemerkt in der Situation, dass ich gesagt habe, nee, das ist mir gerade zu viel, das ist für mich gerade nicht dran. Und ich spüre heute noch, und das habe ich euch vorhin schon gesagt, dass mir diese Frau einfach in dem Moment nicht wert und nicht wichtig genug war, dass ich auf sie zugegangen bin. Und da sind wir wieder bei der ersten Lüge, die wir hatten. Ich bin was Besseres. Irgendwie hat es die Person nicht wirklich verdient, dass ich mich mit ihr abgebe. Und mich beschämt es wirklich bis heute. Und deshalb sage ich das heute auch so. Weil ich stehe jetzt hier und predige irgendwas, ja, und wir sprechen hier von einem Gott, der es wert ist, ihn kennenzulernen. Und vielleicht war das eine Frau, die Gott noch gar nicht kannte, die noch nie was davon gehört hat, dass sie geliebt ist, dass sie angenommen ist. Und ich nutze diese Gelegenheit nicht und ich gehe an ihr vorbei, weil sie es mir nicht wert ist und ich in meiner eigenen Genervtheit so drinstecke, dass sie mir egal ist. Und ich glaube, wir spüren alle, wenn wir da stehen bleiben, dann haben wir irgendwie alle ein ziemlich großes Problem. Und ich merke das selber bei mir. Gott, das ist aber die Realität. Ich übergehe Menschen. Ich liebe Menschen nicht. Ich bin lieblos. Und ich bin oft gefangen in meiner Hilflosigkeit und in meiner Kraftlosigkeit. Und Gott, ich traue dir oft nicht zu, dass du tatsächlich Leben verändern kannst. Mein Leben nicht, aber auch nicht das Leben von anderen Menschen. Und das Krasse ist, was ist die Antwort Gottes? Was ist die Antwort Gottes auf dieses Eingeständnis? Die Antwort von Gott darauf ist selbstlose Liebe. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Die Antwort auf diese Fragen ist bedingungslose Annahme, so wie du gerade bist. So wie du die letzte Woche deine Frau behandelt hast, deine Kinder, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Kollegen. Die Antwort Gottes darauf ist selbstlose Liebe. Egal, ob du Gott lang nichts mehr zutraust und egal, ob du vielleicht noch nie an diesen Gott geglaubt hast und eigentlich nicht wirklich was von ihm wissen möchtest. Die Antwort ist, dass Gott sich dafür entscheidet, wegen dir und wegen mir zu sterben am Kreuz. Und er nimmt meinen Stolz, meine Lieblosigkeit, meine Kraftlosigkeit und sagt, und trotzdem bist du es mir wert. Und trotzdem lasse ich dich nicht los und ich sterbe für dich. Egal wie stark, wie groß oder klein dein Glaube ist, weil ich Potenzial in dir sehe und weil du es mir wert bist. Und ich sehe in dir unschätzbaren Wert und deshalb sterbe ich für dich. Und du bist es mir wert, jede Sekunde, die ich am Kreuz gelitten habe. Wenn wir heute über die Frage nachdenken, wer ist mein Nächster, dann sprechen wir nicht davon, dass wir irgendwo noch ein Flüchtlingslager aufbauen oder dass wir noch eine Sozialaktion starten, sondern wir sprechen davon, dass wir verstehen, wie selbstlos dieser Gott zu uns ist, obwohl wir so selbstsüchtig sind. So süchtig nach unseren Träumen, nach unserem Recht, nach dem, was wir brauchen. Wie selbstlos Gott ist. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, wer wir in Gottes Augen sind und was er in uns sieht und wie viel er für uns gibt. Und wir singen gleich ein Lied, da kommt es nochmal raus. Ich weiß, wer ich bin, weil Gott mich befreit hat und weil ich sein Kind bin. Und wenn ich das weiß, dann kann ich aufhören, mich nur um mich selber zu drehen, um meinen Nächsten nicht zu sehen. Dann kann ich aufhören, mich als was Besseres zu sehen. Und ich kann auch aufhören, irgendwelche Minderwertigkeitsgefühle zu haben, dass die anderen irgendwie besser sind als ich. Du bist geliebt und du bist wertvoll. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wie Gott dich sieht? Und wenn du das weißt, wie wertvoll du bist und wie geliebt, vielleicht schaffst du es dann, auf deinen Nächsten zu sehen, auf die Menschen in deinem Umfeld herum, die in Gottes Augen ganz genauso wertvoll sind und für die Gott genauso gestorben ist. Und vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die gerade eine Not erleben und die jemanden brauchen an ihrer Seite. Und vielleicht ist der Nächste gerade eine Person in deinem Leben, wo du ganz genau weißt, mit der Person habe ich noch eine Rechnung offen. Und wir müssen mal quatschen, die dich vielleicht verletzt hat. Vielleicht hast du gerade eine Person vor Augen, an der du dran bist oder an der du dran sein möchtest, weil du ganz genau weißt, diese Person weiß es eben noch nicht, dass Gott sie liebt und dass sie wertvoll ist in seinen Augen und die gerade einfach nicht mehr weiter weiß. Es gibt da draußen tatsächlich Menschen, die dich brauchen. Und Jona rafft es in dieser Story. Und damit komme ich zum Ende. Irgendwann checkt es Jona. Diese Männer brauchen mich jetzt. Wenn jetzt nichts passiert, dann gehen wir alle unter. Und dann sterben wir. Und dann sind wir alle verloren. Und er sieht diese Menschen klitschnass, zitternd, einfach nur verängstigt. Und er schaut sie an und er versteht, ich muss jetzt was tun. Und deshalb sagt er zu ihnen, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Ja, und die Seeleute versuchen nochmal alles, was sie können. Sie rudern nochmal. Wir hören das in der Geschichte, das steht, sie versuchen alles, um das zu verhindern. Aber der Sturm wird immer heftiger. Und sie nehmen Jona und packen ihn und schmeißen ihn ins Meer. Und es wird still. Das Meer beruhigt sich. Und das ist so unvorstellbar, oder? Das ist unvorstellbar, dass dieser Mann jetzt sagt, ich gehe das Risiko ein, dass ich jetzt draufgehe, aber ich tue das. Ich tue das, weil ich merke, dass ihr sonst vor die Hunde gehen würdet und weil wir sonst alle sterben würden. Und was hier passiert ist, dass dieser passive, irgendwie leicht rassistische Jona den Blick von sich selber auf die Menschen um ihn herum wendet und auf einmal besorgt es und bewegt es von dem Leid von anderen Menschen. Und deshalb ist er bereit, sein Leben zu opfern, um diese vielen Seeleute zu retten. Und das ist nur möglich, weil er seinen Blick von sich auf sie lenkt und von diesem Mitleid bewegt ist. Die Frage ist, was heißt es jetzt für uns? Was heißt es ganz konkret für unser Leben? Und damit sind wir bei deinem nächsten Schritt angekommen, DNS. Wir haben das immer wieder als Kirche, dass wir ganz praktisch dir Fragen stellen möchten, um zu verstehen, was das jetzt für dein Leben bedeuten kann. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, welcher Lüge glaubst du? Und inwieweit hindert dich diese Lüge daran, deinen Nächsten zu sehen? Ich habe heute über zwei Lügen gesprochen. Die erste Lüge war, ich bin was Besseres. Und die zweite Lüge war, Gott kann das nicht. Und spür mal nach, ob du vielleicht an eine dieser Lügen oder vielleicht auch an beide glaubst in deinem Leben und was es mit dir und mit deinem Nächsten zu tun hat. Als zweitens, tausche Lüge durch Wahrheit aus. Und die erste Wahrheit, wir haben es gehört, ist, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Gleich geliebt, gleich angenommen, gleich wichtig. Und die zweite Wahrheit ist, macht es kein Thema, wenn es um Gott geht. Macht es kein Thema, wenn es um Gott geht. Er ist weder zu klein, um in dein Leben einzugreifen, noch zu klein, um das Leben von deinem Nächsten einzugreifen. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir diese Lügen durch die Wahrheiten ersetzen, ich glaube, dann können wir es schaffen. Und dann haben wir mehr Kapazität in unserem Leben und unserem Nächsten zu sehen, wahrzunehmen, ihn zu lieben, auch wenn es manchmal so schwer ist. Und wenn ich verstehen darf und es sehen kann, wer Gott in meinem Leben ist und was dieser Gott alles aufgegeben hat, dass dieser Gott für mich gestorben ist, für mein Leben, habe ich dann nicht auch Liebe für den, der so ganz anders ist als ich, der diesen Gott noch nicht kennt? Habe ich dann nicht Liebe für meinen Ehepartner, der mich an vielen Punkten enttäuscht? Gott kann dein Leben verändern und Gott kann das Leben von deinem Nächsten verändern. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Wahrheiten aussprichst und überlegst, was das mit dir machen kann. Und wenn wir das tun, und das ist die dritte Frage heute, dann haben wir einen Blick für unseren Nächsten. Und ich frage dich, wer ist dein Nächster heute? Wer ist dir vielleicht jetzt gerade vor Augen? Und was spürst du? Wie möchtest du mit dieser Person in der nächsten Woche umgehen? Wie möchtest du ihr konkret begegnen? Wo ist ein Anruf fällig? Wo ist ein Wort fällig? Eine Geste? Mach das einfach so ganz konkret wie möglich für dich heute fest. Welcher Name kommt dir da gerade ein? Und vielleicht sagst du, boah, das ist mir gerade zu viel. Und ich merke irgendwie, hänge ich da irgendwie dran fest, dass ich ja noch nicht mal weiß, wer Gott eigentlich ist. Dann ist es voll okay. Und dann will ich dich ermutigen, dass du über diese Frage gar nicht nachdenkst, sondern dass du einfach 5 Wörter sagst, zu Gott betest, mit ihm sprichst. Und das heißt bei uns das 5-Finger-Gebet. Zeig mir, wer ich bin, Gott. Zeig mir, wer ich bin. Wenn du dann noch möchtest, kannst du ihn fragen und zeig mir, wer du bist. Und ich möchte dich ermutigen, du hast jetzt die Zeit, der Philipp spielt ein bisschen Musik auf dem Klavier, über diese Fragen nachzudenken.